undone.
Keschro, dafür, dass du eine halbe Stunde zu spät bist und mich hast warten lassen, bist du ganz schön gut gelaunt. Woher nimmst du dir diese Frechheit?
Ja, weil ich dachte, wir treffen uns um 9.30 Uhr. Und auf 9.30 Uhr habe ich mich vorbereitet. Ich habe mich schön gemacht, mich aufgepampert.
Er kommt ja hier gut gelaunt rein. Ich glaub's ja nicht.
Upsi. Es ist der 15. Dezember 2023. Mein Name ist Keschro Beros.
Und mein Name ist Güzin Tekkal.
Und das ist Tekkal.
Und Beros. Okay, ich mach mal Handy-Flugmodus.
Moment. Ja, läuft das schon? Nimm das ruhig mit auf, wie Güzin Tekkal gerade Flugmodus anmacht.
Sorry.
Güzin, wie
oft? Es hat vibriert.
Wie lange hast du, würdest du sagen, am Tag Flugmodus auf deinem Handy?
Immer nur dann, wenn ich Keschro sehe.
Schön. Und abends, wenn du schläfst?
Dann schlafe ich.
Aber bist du so ein Typ, die ihr Handy aus dem Zimmer verbannt? Ist es dann
komm,
quasi
jetzt hör doch auf mit dem Scheiß, ehrlich jetzt.
Nee, ist es bei dir?
Ja, natürlich.
Ja, bei mir auch, muss ich ehrlich gestehen. Ich höre mir immer diese ganzen wohlgemeinten, gut gemeinten Tipps ja auch gerne an. Mhm. Und es klingt auch alles sehr sinnvoll, aber never ever, das wäre für mich, ist psychopathisch für mich. Also das Handy in ein anderes Zimmer zu stellen. Das ist wie so ein Hund, der irgendwie nicht an sich kann. So, das ist so ein bisschen total entmenschlichend. Irgendwie so, oh, ich kann nicht anders, ich muss das Ding ins andere Zimmer verbannen. Das könnte ich nicht.
Ja, aber es ist natürlich schon auch erwiesen, dass man, je nachdem, was man als erstes sieht, dass das den ganzen Tag beeinflussen kann, ne?
Ja, das stimmt.
Ja, und da passe ich mittlerweile schon auf. Also da bin ich sehr, sehr achtsam tatsächlich. Und das Erste, was ich morgens mache, ist tatsächlich in die Family-Gruppe gucken. Also wir haben ja mehrere Family-Gruppen, weil mehrere Familienmitglieder, aber wir haben wir Mädels haben so eine eigene Gruppe und da kriege ich meistens schon ein Video von meiner Nichte oder meinem Neffen und das ist voll schön.
Das ist doch ein schöner Start in den Morgen. Ich bekomme einfach nur irgendwelche frechen Kommentare morgens zu lesen. Ich wache manchmal wirklich zwischendurch ja auch auf, ich bin so ein Zwischendurchaufwacher. Ich war heute um 5, glaube ich, oder um 4 war ich auch wach und ich leider muss ich wirklich sagen, das erste, was ich tue, ist zum Handy greifen und dann kurz gucken und dann irgendwie dann wieder weglegen.
Aber ganz im Ernst, also mittlerweile ist das so krass mit den Beleidigungen, Anfeindungen und Kommentaren, dass ich da eine Resilienz entwickelt habe, weil das kann man ja gar nicht mehr ernst nehmen. Und ich finde auch diesen Kontext so erstaunlich. Ich will dir ein kleines Beispiel nennen. Es war ja eine bewegende Woche für mich.
Ja.
Ich war mehrere Tage in Oslo beim Friedensnobelpreis, bei der Friedensnobelpreisverleihung an Narges Mohammadi, die ja für ihr Wirken, für die Freiheitsbewegung in Iran, aber eben auch darüber hinaus als Inhaftierte in Evin so laut war, dass selbst das Friedensnobelpreiskomitee an ihr nicht vorbeigekommen ist. Und das war so bewegend, weil ihre beiden Kinder waren da.
Ja.
Und haben das stellvertretend in Empfang genommen. Und für mich war das Bild des Tages, was sich bei mir eingeprägt war, eigentlich der leere Stuhl zwischen den Kindern von Narges, die ihre Kinder 8 Jahre nicht gesehen hat. Und das war so von Würde getragen, so von Menschlichkeit. Ich könnte so viel erzählen.
Ja. Ich hab es wurde auch gesungen.
Es wurde gesungen. Ich habe wirklich so tolle Menschen kennengelernt. Und es war so wertvoll. Und dann machst du das Internet an, weil du das eine oder andere geteilt hast und siehst, wie Menschen darauf reagieren und dann kannst du es ja gar nicht mehr ernst nehmen. Also ich finde es auch ganz wichtig, auch nochmal als geteilte Botschaft, wir dürfen uns da auch gar nicht vergiften lassen. Also wir dürfen das gar nicht ins Herz eindringen lassen, weil als ich dann gesehen habe, dass sogar solche gestandenen Frauen, dass Friedensnobelpreisträgerinnen beleidigt werden, ja, wo fängt das an, wo hört das auf? Und deswegen können wir einfach nur weitermachen, ja, und dürfen uns diese Schönheit nicht nehmen. Und wenn ich mir dann manchmal diese Nebenschau-Debatten angucke, wo dann extra Screenshots gemacht werden und die hat das gesagt und das passt nicht und hier und da, ja, so what? Wenn ihr euch damit beschäftigen wollt, gerne. Wir haben keine Zeit dafür.
Wie lange ging die Veranstaltung? Wie lange saßt du da?
Du, die ging mehrere Tage und die Zeremonie selber ging ungefähr eine Stunde und das war, also das ist total spannend und zwar, erstens kennt man das ja so aus dem Fernsehen, ne? Also für mich war das ja auch total aufregend.
Wird das ins Fernsehen? Wird das versendet?
Ja, klar, live. Ah. Live. Und das ist eine große Sache, natürlich weltweit, aber vor allem eben auch in Norwegen. Ich wollte gerade sagen, vor allem in Schweden. Nein, ganz kurz.
Ich hab dich gesehen auf einem dieser Bilder. Mhm. Und da habe ich dir ja gesagt, ich habe dir, glaube ich, sofort eine Nachricht geschickt.
Ja, was mit der gemeint zu mir?
Und du hast einen Moment quasi aus einer Aufzeichnung, wo du im Publikum saßt und du sehr, sehr streng geguckt hast. Und da habe ich gedacht, so guckst du mich jeden Morgen an, wenn du auf dem Stuhl sitzt.
Nein, aber
das war dein Stuhlblick. So, der Schrauber soll gar nicht neue Stühle.
Nein, das war nicht streng, sondern ich war konzentriert und bewegt. Und
ja, natürlich.
Ne, und ich meine, ja, das hat man dann gesehen. Und es war wirklich, also zum Beispiel der Moment, wo dann das Königshaus reinkommt. Ne? Mhm. Also es ist wirklich wie im 18. Jahrhundert, dann geht die Trompete los, dann sind alle leise, dann stehen alle auf. Also das fand ich schon irgendwie ganz interessant.
Muss man Knicks machen und so?
Nee, das nicht, genau. Aber es war schon sehr bewegend. Also auch dieser Moment, als das Königspaar dann den Kindern von Narges Mohammadi gratuliert hat und als die beiden sind beide 17 Jahre alt. Und das habe ich schon ganz häufig erlebt bei Menschen, die ja Schicksalsschläge durchlaufen müssen, die außergewöhnlich sind, die entwickeln eine andere Reife und Weisheit. Und bei denen war das auch so, die waren gefühlt gestern noch Kinder und jetzt stehen sie da vor der Weltöffentlichkeit und halten ihre Reden für ihre Mutter. Und das ist die pure Wahrheit und Ehrlichkeit und das hatte was sehr Wertvolles aus meiner Sicht. Und naja, das war schon was Besonderes und diesen Moment wollten wir uns alle auch nicht kaputt machen lassen. Ich war ja mit Mariam Klaren da, die Tochter von Nahi Taghavi, das ist die Zellgenossin von Narges. Und für mich war das so eine Ehre, dass Narges Mohammadi selber entschieden hat, dass wir ihre Ehrengäste sind. Und dann sage ich immer, ich bin ja auch immer selbstkritisch und streng, dann müssen wir ja auch irgendwas richtig gemacht haben bei unserer Menschenrechtsarbeit, weil ich ja immer sage, arbeite so, dass Menschen, die im Gefängnis sitzen, und zwar unter ungerechten Umständen, also politisch Inhaftierte, davon profitieren. Und ich habe das als Verantwortung und Ehre empfunden und habe dann natürlich eben auch entsprechend darüber berichten wollen. Ihre Rede wurde quasi verlesen. Also sie hat die quasi aus dem Gefängnis geschmuggelt. Sie ist ja sehr aktiv und riskiert auch viel dafür. Sie hat ja immer wieder Prozesse zwischendurch, wo sie dann auch ablehnt, eine Hijab zu tragen. Muss dann gleich wieder rein, aber ist eine Überzeugungstäterin. Und ja, abends war dann das Bankett und unterschiedliche Sachen. Ja, die Vorspeise war nicht so mein Ding.
Was war die Vorspeise?
Ich weiß, es war so Sand oder Sprossen. So. Sand und ich weiß nicht, wenn das Fünf-Gänge-Menü. Weißt du, manchmal will man einfach nur einen Döner oder so.
Okay, quasi im Anfang also, gibt's ein bisschen Sand.
Nein, ich will jetzt nicht undankbar sein, aber diesen ersten Gang habe ich
echt. Schlagzeile.
Nein, wir sind ja unter uns, aber den ersten Gang.
Sagt, sie möchte lieber einen Döner auf
den Preisbank. Nein, ich habe den ersten Gang nicht verstanden, aber nicht nur ich.
Okay, ja.
Genau, aber dafür war der dritte Gang sehr, sehr lecker.
Was war der dritte Gang?
Also, ich will mich jetzt nicht unbeliebt machen, aber das war tatsächlich ein richtig leckeres Stück Fleisch. Also, ich esse ja nicht oft Fleisch, aber wenn, dann will ich auch, dass es gut ist.
Wenn das Fleisch einer Friedenstaube ist, ist das in Ordnung, glaube ich.
Nein, so meinte ich das nicht. Ich meine, wie gesagt, das ist ja so Ansichtssache, sage ich mal.
Aber haben die sich auch, hat man auch ein schönes Glas Wein bekommen und so?
Absolut.
Mal uns mal ein Bild.
Also, das war fantastisch. Das war so Inner Circle schon. Es war ja so wirklich ausgewählte Gäste weltweit. Und für mich war das halt voll schön, mit so schönen Menschen zusammenzukommen, die inhaltlich so viel geleistet haben, in den Austausch zu gehen. Und das war schon der Geist von Narges. Also das war wirklich spürbar. Und die Liebe hat überwogen. Und das war ein Moment, wo sie uns alle gepackt hat.
Schön. Diese Liebe, diese Welle, die brauchen wir jetzt auch, weil jetzt geht's von hier steil bergab. Wir wollen heute über drei Sachen reden. Zum einen über die AfD, mal wieder notwendig.
Wollen wir nicht mit Jeremy Fragens anfangen? Das ist ja ein bisschen seichter. Das ist ein geiler Übergang.
Guck mal, Leute, wir machen jetzt zwei Programming.
Ne, ja, oder?
Machen wir.
Von Bund zu rechts.
Ja, ja. Und das zweite Thema war eigentlich Jeremy Fragrance. Genau, machen wir zuerst Jeremy Fragrance in New York. Our Boy in New York. Hat er nicht so coole Fotos gemacht. Dann reden wir über die AfD. Die ist jetzt gesichert rechtsextrem in Sachsen. Da werden wir drüber reden, was das bedeutet. Das
ist ja eine Überraschung,
hör mal. Das ist eine Überraschung. Da hat Captain Obvious hat wieder seine Unterschrift irgendwo drunter gesetzt.
Hat er fast am Schluss ganze Arbeit geleistet.
Mal wieder. So, und als letztes Thema nochmal in die USA Wahlprognosen. Denn da ist auch gerade wieder so einiges los. Und ich würde sagen,
wir fangen an. Los geht's. Okay, der Jeremy. Was sagen wir denn zu dem, Keschrau? Ich denke nur an das Bild, einarmig Liegestütze und Powerschreien. Wie findest du das?
Also ich weiß nicht, der macht ja auch schon so ein bisschen Spaß, ne? Also der macht schon Spaß.
Ja, ja, klar. Das ist wie bei Unfällen.
Wie hast du ihn jetzt, sagen wir mal, bevor diesen ganzen Sachen, wie hast du ihn denn so wahrgenommen, Jeremy Fragrance?
Was war so sein? Naja, schon so dieses, ne, Ellbogenmentalität, toxische Männlichkeit vorleben.
Ja.
So die guten alten Werte.
Wer ist der Geilste?
Was auch immer das für Werte sind. Aber es ist schon vorgelebte Männlichkeit auf jeden Fall. Also so eine transportierte Ellbogenmentalität und ja. Naja, so eine Männlichkeit beleben, die eigentlich aus der Zeit gefallen scheint, aber immer noch sehr, sehr vielen gefällt.
Ja, ich finde, das ist ein bisschen deutsche Leitkultur vorleben, oder? Können wir auch nochmal drüber reden?
Ja, und Neoliberalismus würde ich auch noch reinpacken.
Neoliberalismus ist alles irgendwie da drin. Ja, da ist ja quasi eigentlich, ich würde sagen, da ist so ein bisschen Influencer auf Testosteron. Also Influencer sind so schon krass und outgoing und da ist ganz viel in ihnen quasi zusammengepresst. Und Jeremy Fragrance ist das nochmal mal 1000. Das ist quasi an der Grenze zur Parodie. Irgendwie, aber wirklich noch an der Grenze. Der ist wirklich, der surft auf dem Scheitelpunkt der Parodie. So habe ich ihn immer wahrgenommen. Mhm. Und ich habe ihn vor allem immer dann wahrgenommen, wenn ich bei meinen Eltern zu Hause war. Mhm. Weil der ist dann natürlich immer auf diesen gängigen TV-Sendern, so RTL, wenn man den Fernseher einschaltet, ist er in einem Nachmittagsprogramm oder im Vormittagsprogramm. Irgendwie im Frühstücksfernsehen ist er dann und empfiehlt dann irgendwas. Es gibt dann irgendwie Home-Stories mit ihm und so weiter und so fort.
Und man hat ja auch immer so ein bisschen Freude an diesem Typus, Enfant terrible.
Ja.
Aber jetzt hat er überzogen, beziehungsweise ich wundere mich, dass alle sich wundern, weil wenn man ihn länger beobachtet hat, dann konnte man diese Tendenzen auch erkennen, also auch dieses neokonservative Bild. Mhm. Aber mit der Wucht, mit der das jetzt sozusagen einhergegangen ist, das war natürlich nicht mehr zu ignorieren und es gab ja sofort Konsequenzen.
Genau, was ist eigentlich passiert? Mhm. Das müssen wir vielleicht nochmal aufrollen. Jeremy Fragrance war in, heißt er wirklich Jeremy Fragrance? Der heißt doch nicht
Fragrance. Mit Sicherheit nicht.
Wie ist denn sein echter Name? Haben wir das mal recherchiert? Ich möchte gerne seinen echten Namen ab sofort verwenden.
Daniel Schütt hört sich aber anders an als Jeremy. Hört sich
mal anders an als Jeremy Fragrance.
Nenn mich doch Isabel auch heute.
Ja, weil ich finde, ich möchte mich Leute mal anfangen zu
trennen
von ihren Kunstfiguren.
Geil ist auch immer Leute aus unserem Ding, ne, die dann immer so tun, als wenn sie Spanier wären.
Stimmt. Daniel Schütt, wie Jeremy Fragrance im echten Leben heißt und wie wir ihn fortan nennen werden, weil jetzt wird es nämlich ernst. Daniel Schütt ist in den USA gewesen und hat eine Veranstaltung besucht, nämlich die New York Young Republican Club. Darauf werden wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Das ist irgendwie so eine Veranstaltung, die ein bisschen irreführend ist, weil so jung sind die Leute nämlich gar nicht bei diesem Young Republican Club. Unter anderem ist Donald Trump da aufgetreten dieses Jahr und hat eine 80-minütige Rede gehalten. Darüber sprechen wir auch noch später in unserem USA-Teil. Und er ist dort gewesen bei dieser Veranstaltung. Wir gehen mal davon aus, Düsen, dass das nicht ganz so zufällig passiert. Mhm. Genauso wie du nicht zufällig beim Friedensnobelpreisverleihung irgendwie da gesessen hast. Also der wird schon irgendwie aus irgendwelchem Grund auch da gewesen sein, weil er das mag, weil er die Republikaner vielleicht mag. Er ist nicht zufällig in New York gewesen und dachte, ich gehe mal auf diese coole Gala, auf der man sonst eben nicht so frei reinkommt, denn es ist teuer. Man muss da sich, glaube ich, irgendwelche Teller ja quasi kaufen. So ein Sitzplatz ist, glaube ich, geht ab $700 los und hört bei, weiß nicht, $20,000 oder so auf. Mhm. Don't fact check me, aber es kann sehr, sehr teuer werden. So, also man ist nicht zufällig dort. Mhm. Und er ist dort gewesen, unter anderem neben anderen illustren Gästen, wie beispielsweise Donald Trump, der hat seine Rede gehalten, Steve Bannon. Steve Bannon kennen wir auch noch, einer der, ich würde mal sagen, sprachlichen Kalaschnikows von Trump.
Also ich glaube schon, dass er den größten Beitrag dazu geleistet hat, dass Trump dahin gekommen ist, wo er war.
Donald Trump hat sich irgendwann mal über Bannon aufgeregt, weil eine große Zeitung, ein großes Magazin einen Titel gemacht hat mit Steve Bannon vorne drauf, mit dem Titel The Man Behind Donald Trump. Mhm. Und genau das sagt alles über ihn. Er ist so eine der Key-Figuren. Er war da als Ehrengast. Dann Rudy Giuliani, Trumps Anwalt, früherer New Yorker Bürgermeister, 9/11 und so. Ganz viele rechtsextreme Twitterer und Social Media Stars, Rogan O'Hanley wäre jetzt einer, den man nennen könnte. Also ganz viele solcher Figuren und mit denen allen hat er sich quasi umgeben und mit einigen von ihnen hat er Selfies geschossen und sie stolz gepostet. Bei einigen von denen hat er sogar irgendwie deren Agenturen und Firmen, die sie leiten, in die Kamera gehalten, also quasi aktiv Werbung gemacht, sie auf Instagram vertaggt oder wie auch immer. Mhm. Also alles so ein bisschen so, wie redet man sich da eigentlich raus? Mhm. So. Wie ist das vielleicht mal an dieser Stelle mal ganz kurz? Wie empfindest du das denn? Also viele Leute sagen, und das war auch eine Entschuldigung von Jeremy Fragrance und früher ja auch von, ich glaube, Philipp Amthor, der hat auch mal sich mit so Nazis fotografieren lassen und meinte, naja, ich mache halt mit allen Leuten Fotos, die halt neben mir stehen und nett sind. Kannst du was damit anfangen? Weil du bist ja auch so oft auf solchen Veranstaltungen, wo du mit Leuten bist, die irgendwie um Foto bitten. Mhm. Wie gehst du damit um?
Das ist tatsächlich nicht so ganz einfach, aber ich glaube nicht, dass man mir erzählen kann, dass man nicht weiß, was für eine Veranstaltung man besucht.
Ja.
Und auf einer gewissen Ebene muss man einfach achtsam sein und wachsam sein und auch genau recherchieren und sich informieren. Wer lädt mich da überhaupt ein? Und was ich damit sagen will, ist, dass man da, finde ich, für sich selber eine ganz klare rote Linie braucht. Hm. Und dass das nicht heißt, dass man nicht Fehler machen darf. Also davon halte ich auch nichts. das ist ja im Moment sowieso so ein großer Diskurs mit Cancel Culture, mit Kontaktschuld, das kenne ich ja selber sogar auch,
ja,
dass immer so vom Schlechtesten ausgegangen wird. Ich glaube, da geht es wirklich darum, wie macht man auch Krisenmanagement. Ich meine, jeder kann mal daneben greifen, darum geht es nicht. Aber dann geht es darum, sich gerade zu machen auf dem Minenfeld, sich zu positionieren und deutlich zu distanzieren und zu sagen, hey Leute, so und so hat sich das zugetragen. Und dann ist die Frage, wie glaubhaft das ist und ob man dann bereit wäre. Das sehe ich aber bei Jeremy alles nicht.
Ja. Tatsächlich. Fragrance Äußerung oder Reaktion darauf, was du gerade machst, gesagt hast, ist eben nicht sich groß gerade machen. Er hat sich zu einem, auf Anfrage des Business Insiders, zu einem Foto geäußert, wo er mit dem österreichischen Rechtspopulisten Gerald Grosch zu sehen ist und sagte, naja, zum Zeitpunkt der Aufnahme habe er nicht gewusst, wofür dieser Grosch eigentlich stehe. Und er mache grundsätzlich Fotos mit Menschen, die sympathisch seien. Zu der Werbung für den Deutschlandkurier und eine Medienagentur für Alexander Kleine äußerte sich nicht. Also Werbung für den Deutschlandkurier und Medienagentur für Alexander Kleine ist das, was ich vorhin meinte. Mhm. Das sind alles so Organisationen, mit denen man sich vielleicht lieber nicht in Verbindung bringen sollte. Das ist alles, was er dazu gesagt hat. Mhm. So.
Ja, und das sagt so viel, weil er so viel nicht sagt.
Genau, er
ja.
hat ganz, ganz viel ausgelassen mhm. und ihm auch nicht erklärt, was hat er überhaupt diese Veranstaltung zu suchen. Ich meine, das Ding ist, er kann das ja machen. Ne? Also es ist mhm. nicht illegal, irgendwie für die Republikaner zu sein. Es ist auch nicht mhm. illegal, irgendwie nach New York zu fliegen und sich von einer Veranstaltung sehen zu lassen. Aber er ist nun mal Jeremy Fragrance. Er ist Influencer und er muss sich natürlich Gedanken machen, was er da, wofür er eigentlich wirbt.
Ja, und ich glaube tatsächlich, selbstverständlich haben heutzutage Influencer auch eine Verantwortung. Also davon kann man sich ja nicht freisprechen. Mhm. Also wer Millionen Leute hat, auch an Reichweiten, das gilt ja grundsätzlich nicht nur für Jeremy, der hat natürlich auch eine Verantwortung. Und sich dann zurückzuziehen und zu sagen, hey, alles, was ich mache, hat nichts mit Politik zu tun. Ja, so einfach läuft es einfach nicht. Das ist ja. so ähnlich wie mit dem Sport. Ihr habt dazu einen ganzen Podcast gemacht. Alles ist politisch heutzutage. Ja.
Es gibt eine ganz interessante Anekdote vom Tagesspiegel. Sie hat erzählt, dass die Zeit einmal Jeremy Fragrance porträtieren wollte und Fragrance im Rückzug gefordert hat, dass er auf der Titelseite der Zeit dafür auch erscheint. Die Zeit hat natürlich gesagt, das machen wir natürlich nicht. Also solche Deals gibt es halt nicht, dass du jetzt auf dem Titel stehst. Das Interview ist dann trotzdem zustande gekommen, das Gespräch. Und hat die Zeit gefragt, wolltest du nicht auf den Titel? Meint er, naja, ich habe das nur gesagt, weil Donald Trump das auch mal macht. Wenn er ein Interviewzusage gibt, sagt er auch mal zuerst, nur wenn ich auch auf dem Titel bin. Mhm. Also die Nähe.
Wir wollen weiter diese Gesichter sehen. Wir haben zwar zu wenig weiße Männer
ja, genau.
auf Titelblättern.
Man ist jetzt anekdotische Nähe, aber natürlich sieht man so ein bisschen so, wohin die Reise geht. Also ganz unbekannt ist ihm Donald Trump auch nicht. Mhm. Deswegen, ich glaube, er rudert jetzt auch gerade so ein bisschen, also wirklich nur moderat zurück, weil so viele Leute abgesprungen sind. Er hat irgendwie, glaube ich, seine
Werbekunden
natürlich verloren. Er hat irgendwie seine Sky-Doku verloren. Mhm. Sky hat die Doku komplett gelöscht und sich dann von ihm distanziert. Und ich glaube, so ein Influencer, der eben von sowas lebt und der sieht dann irgendwie erstmal, oh, okay, bottom line wird angegriffen, dann rudere ich lieber zurück. Ich glaube, da werden wir noch ein bisschen was von ihm hören. Nämlich, wenn noch ein paar Leute abspringen und er kein Geld mehr verdient mit dem Kram. Den rechten Riecher hat nicht nur Jeremy Fragrance, sondern auch, die sind ganz offenbar, der deutsche Verfassungsschutz. Denn der hat die AfD Sachsen letzte Woche als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Damit ist quasi der Landesverband der AfD in Sachsen der dritte, der diese Einstufung erhalten hat. Was geht dir da durch den Kopf?
Naja, dass jedem Staatsbürger klar sein sollte, auch unabhängig von dieser Einschätzung, dass die AfD eine durch und durch rechtsextreme Partei ist, aber dass das natürlich auch durch die Einschätzung des Verfassungsschutzes nochmal ein anderes Gewicht bekommt.
Der Verfassungsschutz schreibt in seiner Begründung, es geht dem AfD-Landesverband nicht um eine sachliche Auseinandersetzung mit den politischen Verhältnissen, sondern um die generelle Herabwürdigung unserer Demokratie. Zusätzlich wurde auch die Jugendorganisation der AfD, die Junge Alternative, die JA, in Nordrhein-Westfalen als Verdachtsfall, also als die Vorstufe von gesichert rechtsextremistisch, vom dortigen Landesamt für Verfassungsschutz eingestuft. Der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, sagt dazu, es liegen verdichtete Anhaltspunkte dafür vor, dass die Junge Alternative nicht nach demokratischen Spielregeln spielt, sondern das eigene rechtsextremistische Regelwerk vollzieht. Ich muss irgendwie natürlich dazu sagen, der Verfassungsschutz hat eben die Aufgabe, die freiheitlich-demokratische Verfassung der Bundesrepublik Deutschland zu schützen, heißt eben zu gucken, gibt es AkteurInnen im Land, die sich daran abarbeiten, die irgendwie die Demokratie herabwürdigen. Mhm. Das ist ja irgendwie, klingt so fast schon eher so meinungsmäßig herabwürdigen, mhm. sondern die auch aktiv daran arbeiten, die Demokratie auch kaputt zu machen. Mhm. Heißt, sollte die AfD tatsächlich in einer Position der Macht kommen, wo sie beispielsweise unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung tatsächlich angreifen könnte, wäre das eben eine Gefahr für diese Verfassung und deswegen schaltet sich dann der Verfassungsschutz ein.
Und das ist schön, dass du das nochmal ganz konkret beschreibst, weil ja jedem dabei klar wird, dass genau das passiert und dass das die Geschäftsgrundlage dieser Partei ist. Also dieser Rechtsextremismus und die Aushöhlung von Demokratie und Verunmöglichmachung. Und das ist ja in Teilen leider Gottes schon gelungen. Ich meine, wir reden von Deutschland und wir reden von einem Bundestag, wo die AfD einfach vertreten ist. Das muss man sich mal reinziehen. Und die Grundsatzregel lautet ja, dass wenn diese roten Linien die sogenannte Brandmauer einreißt, das wieder in ganz dunkle Zeiten führen kann.
Mhm. Gesichert rechtsextremistisch bedeutet auch, falls jetzt Leute fragen, ja, was heißt das denn jetzt? Einfach nur irgendwie so ein Wort, eine Wortänderung. Gesichert rechtsextremistisch heißt für den Verfassungsschutz, dass sie jetzt quasi geheimdienstliche Mittel nutzen kann, um die AfD zu beobachten. Mhm. Geheimdienstliche Mittel heißt für uns, wissen wir nicht, weil es ist ja geheim. Also dann irgendwie über Abhörsachen und so Geschichten, die mhm. man sonst eben nicht einfach so machen könnte.
Und es gibt ganz viele da draußen, die dann vielleicht sagen, also nicht die, die ich vielleicht persönlich kenne, aber vielleicht kennt man ja doch welche, weil irgendwoher müssen die Wähler ja kommen. Ja, aber ich bin nicht rechtsextrem. Mhm. Aber ich finde das trotzdem gut, was die AfD macht. Ja, aber du billigst damit den Rechtsextremismus. Ganz einfach, weil es ja immer heißt, sind nicht alle rechtsextrem. Und ich glaube, da waren wir auch in den letzten Jahren zu naiv, werden ja auch AfD-Verbote gefordert beispielsweise. Mhm. Und wir wissen natürlich auch aus der eigenen Erfahrung, dass Verbote im Grunde genommen immer das letzte Mittel sind. Aber diese Partei ist in Gänze eine Gefahr für die Demokratie.
Ja, es ist auch gut, muss man dazu sagen, dass es in Deutschland nicht so einfach ist, einfach irgendwelche Verbote auszusprechen, irgendwelche Parteien zu verbieten. Mhm. Also dass die Schwelle dafür, wirklich eine Partei zu verbieten, hoch ist, finde ich gut, dass wir über Verbote die ganze Zeit sprechen. Im Grunde genommen auch, weil es ja ein bisschen zeigt, dass sich irgendwie die Demokratie wehrt und sagt, okay, da ist irgendwie etwas, was in meinem Blutsystem gerade drin ist, was uns irgendwie nicht gut tut. Wir müssen drüber reden. Aber ich finde es auch gut, dass das eben nicht so schnell geht, dass mhm. es irgendwie auch Zeit braucht, dass wir überzeugende Argumente dafür brauchen und dass man eben nicht mit einem Verbot immer sofort Veränderungen bewirken möchte. Weil wir wissen auch gleichzeitig, ich glaube, das ist auch so ein strategisches Ding, Verbote machen ja auch so ein bisschen neugierig. Also wenn du etwas verbietest.
Ja, und die nähren natürlich diese Opferexistenz, ne? Genau. Von der diese Richtig. Partei ja auch lebt.
Ich glaube, in dem Zusammenhang müssen wir auch kurz, Duzen, tatsächlich über das Grundsatzprogramm der CDU sprechen. Mhm. Dieses Grundsatzprogramm, einen Entwurf davon haben sie jetzt vorgestellt, am Montag war das. Mhm. Das ist quasi erst das vierte Grundsatzprogramm in der Geschichte der CDU nach 78, 94 und 2007, also schon etwas länger her, seit dem letzten. Und dieses Grundsatzprogramm hat eine wichtige Veränderung. Nämlich, wir erinnern uns alle an den Satz von Christian Wulff, war das, mhm. glaube ich. Der Islam gehört zu Deutschland. Mhm. Jetzt will die CDU diesen Satz in ihrem Grundsatzprogramm anders aufnehmen. Mhm. Nämlich, Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland. Was heißt das überhaupt?
Ja, das müsste man dann die CDU fragen tatsächlich. Und man muss vielleicht auch generell die Frage stellen, mit wem redet die CDU da? Mit uns oder mit sich selber? Ich glaube, das ist so eine eigene Abrechnung. Das scheint eher wie so ein Austreiben der eigenen Dämonen zu sein und ein Schlussstrich von Merkels Politik. Und dieser Leitkulturbegriff, der ist ja auch ganz eng gekoppelt an Friedrich Merz. Deswegen glaube ich, ist das auch ein Zugeständnis in seine Richtung. Und ich finde, dass das ein Quatschbegriff ist. Ja? Und die Frage ist ja, wer erzählt wem was? Und wir sind mittlerweile viel weiter. Wir sind eine diversifizierte Gesellschaft. Jeder Vierte hat eine sogenannte Zuwanderungsgeschichte. Und wie sieht diese Leitkultur denn aus? Machen wir dann Gesinnungstests und werden auch Hochtondeutsche auch daran teilnehmen? Also es ist so ein bisschen an der Realität vorbei. Und wir haben Strafgesetze, ja, die das miteinander regeln. Wir haben ein wunderbares Grundgesetz. Ich glaube schon, dass es auch eine Debatte braucht über das Grundgesetz hinaus, die aber aus der Zivilgesellschaft kommen muss und nicht von einzelnen Parteien. Und Fakt ist doch für uns alle, dass sich alle hier an die Rechte und Pflichten halten müssen, unabhängig davon, welche Religion sie haben. Und natürlich haben wir ein Problem mit religiösem Extremismus und auch mit Islamismus. Aber das betrifft nicht die Muslime. Ja, sondern da geht es ja wirklich darum, gerade wenn man so viel zu dem Thema macht und ich habe ja dazu auch geschrieben beispielsweise, auch über den politischen Islam vor vielen Jahren schon, auch in einem Sammelband und dazu stehe ich auch zu jedem Satz, wo ich über den German Dream statt German Angst gesprochen habe, dass wir diese Debatten bitte nicht nur in die Hände von Parteien legen dürfen, sondern dass wir die grundsätzlich führen müssen.
Ja, ich meine Leitkultur, was soll es überhaupt sein, frage ich mich die ganze Zeit, weil irgendwie dieser Satz in diesem Grundsatzprogramm, der irritiert mich dann schon so ein bisschen, weil der andere, den Christian Wulff gesagt hat, ist irgendwie, fühlt sich eigentlich wie so ein selbstverständlicher Satz an. Ne? Also man sagt, natürlich gehört der Islam zu Deutschland.
Ja, aber das wurde auch, war heiß umstritten, ne?
Ja,
muss
klar,
man hier ganz klar sagen.
Ein,
und die Frage, die sich daraus ableitet, ist ja wirklich welcher und so weiter. Ne? Also da ist eben auch die Frage, wurde damals die Debatte ehrlich genug geführt? Also ich glaube, dass wir uns am Ende dazwischen befinden.
Also ich meine, das, was dieser Satz da aussagt, dann kannst du da Muslime ersetzen durch alle möglichen Leute. Weil wenn du sagst, unsere Werte, dann müssen sich alle an diese Werte halten. Also wenn man dann schon irgendwie so ein Fass aufmacht, dann muss es auch heißen, wenn Tom sich an unsere Werte hält, gehört er zu Deutschland und nicht nur der Muslim. Wenn sich die Christen an unsere Werte halten, dann gehören sie zu Deutschland. Also ich finde halt so, das ist natürlich so ein Ausschlusssatz, ne? Das, was ich meine. Christian Wulff macht da irgendwie so den Versuch, irgendwie so einen versöhnlichen Satz von wegen, wir gehören alle irgendwie zueinander, irgendwie fast schon in seinen Ansätzen so einen säkularen Satz fast schon, nämlich zu sagen, es ist egal, wer du da irgendwie bist, natürlich gehörst du zu Deutschland.
Aber der Satz, der Islam gehört zu Deutschland, ist nicht säkular.
Nee. Aber ich meine, was es eben bedeutet für mich, ist halt eben dadurch in einem, also wenn du in einem Zustand bist, wo du sagst, okay, das ist irgendwie ein christlich-demokratisches Land, wie auch immer. Wenn dann jemand sagt, der Islam gehört auch zu Deutschland, für mich hat das einen Anspruch von Säkularität, weil was es nämlich sagt, ist nämlich, es ist egal, wo du daherkommst, wir sind nicht einfach ein christliches Land. Das ist natürlich logisch, dass auch natürlich der Islam zu diesem Land gehört, genauso wie das Judentum zu diesem Land gehört, wie auch immer. Alle, die,
ja, ich finde es sowieso schwierig, wenn es mal nur reduziert wird auf eine Religion.
Ja, ja, eben,
also,
genau.
Das fand ich auch nicht gelungen, tatsächlich, von Christian Wulff. Das hat ja jahrelange Debatten auch ausgelöst, die ja auch Gründe haben. Finde ich auch nochmal wichtig. Aber grundsätzlicher Natur finde ich, immer dann, wenn sozusagen Religion, Nationalität benutzt wird, muss man noch genauer hingucken. Denn es steckt immer was dahinter.
So, wir sind jetzt wieder in den USA, nachdem wir vorne mit Jeremy schon dort waren oder mit Daniel, nämlich wieder bei den Wahlprognosen in den USA. Das wird uns jetzt auch weiter verfolgen. Ich weiß, Leute hassen Wahlprognosen, weil Wahlprognosen sind immer komisch und am Ende kommt es immer irgendwie anders. Aber das ist einfach das Ding, das uns gerade beschäftigt, vor allem, wenn sie so bittere Neuigkeiten hervorbringen.
Naja, das ist halt die Frage, ob es wirklich eine Neuigkeit ist oder ob es die Wiederkehr ist des Immergleichen, nämlich Joe Biden versus Donald Trump und die Nacht der lebenden Toten, also zwei Zombies, die sich um das Präsidentenamt streiten.
Genau, zwei Zombies, die wieder an die Spitze wollen. Biden ist schon da, möchte gerne dort bleiben, sagt selber, nur deswegen, weil Donald Trump sich gerade wieder angemeldet hat, weil er glaubt, jetzt wo er ihn schon einmal besiegt hat, kann er ihn noch ein weiteres Mal besiegen. Umfragen sind davon nicht so ganz überzeugt. Zum Beispiel kürzlich die vom Wall Street Journal vom letzten Samstag. Da überholt Trump erstmalig Biden in einer Face-to-Face-Umfrage um 4%, also 47 zu 43. Wenn weitere unabhängige Kandidaten einbezogen werden, das heißt, wenn nicht nur die beiden zur Wahl stehen, dann vergrößert sich der Abstand sogar auf 6%, nämlich 37 zu 31. Allgemein muss man sagen, scheint das gerade so ein bisschen der Vibe zu sein in den USA, wenn man die Nachrichtenlage da beobachtet, dass die WählerInnen unzufrieden sind mit Biden. Nur 23% gaben an, dass seine Politik ihnen persönlich irgendwie geholfen hat. 53% sagen, dass sie durch seine Politik geschädigt wurden. Nur 37% sind zufrieden mit ihm, während 61% eine negative Meinung haben. Das sind wirklich spektakulär schlechte Werte, muss man sagen. Auch wenn man auch die letzten Präsidenten sich anschaut, die, glaube ich, auch weitaus unpopulärere Sachen eigentlich gemacht haben. Also Biden ist eigentlich auf einer ganz guten Linie, würde ich sagen, politisch. Ich glaube, der macht da ganz vernünftige Sachen gerade und kommt aber sehr, sehr schlecht weg. Ist das irgendwie Öffentlichkeitsarbeit? Was ist das? Weiß man nicht, aber es funktioniert einfach nicht. Er scheint da irgendwie seinen Weg nicht zu finden. Wirtschaftlich macht er eigentlich ganz gute Politik. Deswegen hat er monatelang auch immer dieses Wort Bidenomics benutzt, um ihm zu sagen, das sind meine Wirtschaftsleistungen. Aber auch das.
Ich höre Bidenomics zum Beispiel das erste Mal.
Ja, dort wird es halt sehr oft benutzt in den Staaten. Und jetzt hat er irgendwie seit ein paar Auftritten auch aufgehört, dieses Wort zu benutzen, weil offenbar diese Verbindung zu der Wirtschaftslage der USA und Biden ihn dann doch irgendwie geschädigt hat, weil in der Realität derer, die ihn eben nicht wählen, das eben dann doch nicht angekommen ist.
Und ich meine, ich weiß, dass man sich nicht gerne damit auseinandersetzt. Also eigentlich will ja gefühlt niemand mehr mit Trump zu tun haben, aber leider Fehlanzeige. Die Umfragewerte zeigen was anderes. Also wir müssen uns ernsthaft damit auseinandersetzen, dass es sein könnte, dass er zurückkommt. Ich hoffe nicht, aber das Interessante daran ist ja, du hast Biden gerade ein wenig beschrieben, dass es bei Trump ja so ist, dass wir es mit einem Präsidenten zu tun haben, der zu Gewalt aufgerufen hat. Wir erinnern uns ans Kapitol. der stand dafür vor Gericht. Und der wird dafür gefeiert, dass er vor Gericht stand. Und dass der überhaupt noch bei Präsidentschaftswahlen antreten kann. Ich meine, der hat immerhin ein Eid geschworen auf die amerikanische Verfassung. Und er hat geschworen, die Demokratie zu schützen, was er offensichtlich nicht gemacht hat. Und da wünsche ich mir natürlich eine dritte Kandidatin und hoffe, dass Haley da noch ins Spiel kommt. Also meine Hoffnungsträgerin ist Nikki Haley, die auch nicht unumstritten ist, weil sie natürlich sehr konservativ ist. Ja, es ist so. Aber wenn wir die Wahl haben zwischen Trump und Haley, bin ich auf jeden Fall Team Haley. Und außenpolitisch fand ich sie also wirklich überwiegend brillant. Also gerade auch bei ihrer klaren Haltung gegen Iran und Russland, auch in dem aktuellen Kontext. Und sie war ja viele Jahre Botschafterin bei den Vereinten Nationen. Sie genießt ein hohes Ansehen innerhalb der Wirtschaftselite im Gegensatz zu Trump. Wir dürfen nicht unterschätzen, was diese Wirtschaftselite auch im Hintergrund für Fäden zieht und eine große Rolle spielt. Also wenn die sich geschlossen auf eine Kandidatin oder Kandidaten einigen, kann das schon auch einen Unterschied machen. Und natürlich hat sich auch schwierige Seiten, also auch das konservative Welt- und Leitbild. Aber es ist ein bisschen wie Pest und Cholera wahrscheinlich, ja.
Ja, sie sieht sich ja selber so ein bisschen als Frau der Mitte und versucht sich auch entsprechend zu positionieren, bekommt auch immer bessere Werte. Man sagt irgendwie, naja, wenn jetzt bald so die ersten Wahlen in Iowa, glaube ich, wenn sie da starten im Bundesstaat, da wird man so eine erste Temperaturmessung quasi vornehmen und schauen, was da ist. Was für sie auch spricht, ist, dass natürlich Milliardäre wie die Koch Brothers sich gerade auf ihre Seite auch stellen und die so ein bisschen das Signal geben, dass Trumps Zeit vorbei ist und dass sie ihr Geld, ihre Milliarden, ihre Millionen quasi in den Wahlkampf in Nikki Haley lieber stecken würden. Und das ist schon eine Ansage, weil Geld entscheidet in den USA und vor allem im US-Wahlkampf eigentlich alles. Wenn du sehr viel Geld hast, kannst du auch sehr viel machen. Und Trump ist damals auch von den Koch Brothers groß unterstützt worden, neben ja quasi auch der ganzen rechten Medienelite, Fox News beispielsweise. Also ich glaube, da wird noch ein bisschen was passieren. Ich würde auch sagen, dass natürlich bei der Entscheidung, wenn du irgendwie wählen könntest, das die bessere Wahl. Ich sehe persönlich irgendwie auf der demokratischen Seite, das ist das Tragischere, eigentlich keine wirkliche Alternative zu Biden, ehrlich gesagt.
Nee, Kamala Harris haben die ja selber quasi abgewirtschaftet.
Kamala Harris so ein bisschen abgewirtschaftet, irgendwie auf den Abstellgleis irgendwie getan. Sie kommt kaum zu Wort, kann sich nicht profilieren, hat einfach kein Profil gerade. Also wofür steht eigentlich Kamala Harris? Wissen wir nicht. Und das ist natürlich sehr schade, weil Biden ist jetzt tatsächlich einfach der einzige Kandidat, man muss halt auch wirklich sagen, auch ein sichtbar einer, der die letzten Jahre gealtert ist. Einfach, das muss man einfach sagen. Und das, ich glaube, Leute sehen das auch, dass das halt nicht mehr so einfach ist auch für ihn. Und so ein Wahlkampf ist ja auch noch wirklich einfach ultra anstrengend, also durch die gesamte USA fliegen und tatsächlich in den Orten zu sein. Das ist wichtig, also er kann da nicht einfach Zoom-Meetings machen. Das war ja auch das, was Hillary Clinton da auch so am Ende des Wahlkampfs, nachdem sie verloren hat, auch so negativ zugetragen hat, nämlich die Tatsache, dass sie in ganz vielen Orten nicht gewesen ist, wo sie hätte sein sollen. Und diese Anwesenheit ist ganz wichtig bei diesem US-Wahlkampf, auch von Tür zu Tür und irgendwie vor Ort sein. Und das sieht bei Biden irgendwie gerade nicht gut aus. Also
ja,
irgendwie,
und das gilt ja auch weltweit, dass man einfach die Fähigkeit haben muss, die Leute mitzunehmen.
Genau, und das hast du halt, die Energie hast du halt einfach nicht. Und Nikki Haley ist natürlich so ein bisschen so young and fresh.
Ja, an der
so
kann man sich reiben, ja, aber das macht auch irgendwie Spaß.
Ja, Trump, muss man auch dazu sagen, hält sich gerade von den ganzen Debatten irgendwie zurück, von den ganzen Fernsehdebatten. Da irgendwie hat man irgendwie das Gefühl, dass die ganzen Kinder, die auf dem Abstellgleis stehen, sich miteinander streiten. Das sind wirklich richtig würdelose Veranstaltungen, also wirklich unwürdig. Mhm. Das sollte man sich nicht angucken. Das sind wirklich schlimme verschwörungsideologische Sachen, die da irgendwie auch, die sich die Leute in den Kopf werfen. Das ist wirklich extrem unangenehm. Das ist richtig, richtig eklig. Kann mir gar nicht vorstellen, wie das aussehen wird, wenn auch Trump dazu kommt. Und eine letzte Sache, bevor wir quasi jetzt diesen Block auch abschließen. Trump war kürzlich bei Sean Hannity zu Gast, einer der rechten Galionsfiguren, Medien-Galionsfiguren, hat dort quasi angekündigt, er wäre gerne ein Diktator for one day. Er weiß natürlich, was er damit macht, ne? So ein bisschen Presse und so ein bisschen Ärger irgendwie evozieren. Aber was, glaube ich, die Angst von vielen auch ist, ist, dass die Rückkehr von Trump eine viel bösartige Rückkehr sein könnte, weil er gerade sehr viel negative Energie in sich trägt, weil er das Gefühl hat, er müsste sich jetzt rächen.
Genau.
Er hat das Gefühl, er müsste sich jetzt rächen und wir müssen uns alle dafür wappnen.
Jetzt kommt wieder unser Spiel. Ich freue mich.
Jetzt kommt wieder unser Spiel. Georg, deine Stimme brauchen wir wieder.
Ja, hallo.
Oh, das hat aber gerade gerumpelt. Das ist Georg. Heute etwas rumpelig. Georg, wir haben heute Morgen den großen Kaffeelöffel verbummelt. Und deswegen trinken wir alle jetzt gerade dünnen Kaffee, ne?
Also der ist nicht da, wo er eigentlich ist.
Das war der erste Aufreger von heute Morgen. Nachdem ich zu spät gekommen bin, hat Georg das erste, was er gesagt hat, der Kaffee ist dünn, weil irgendjemand hat den Löffel verbummelt. Und ich finde es einfach sensationell, dass wir schon total aufgeschmissen sind, wenn einfach so ein Löffel nicht groß genug ist.
Ich habe versucht, das so zu dosieren, aber wie wir offenbar alle gemerkt haben, hat das gar nicht geklappt.
Ja. Aber wir wachen ja jetzt quasi mit diesem Spiel jetzt nochmal alle ordentlich auf, ne? Du hast hoffentlich wieder super Schlagzeilen ausgegraben.
Ja, so sieht's aus. Ihr seid bereit?
Ja.
Dann starten wir direkt.
Gerne. Yes, los geht's.
Bürgerbefragung im Februar. Paris will 18 Euro Parkgebühr für SUV verlangen.
Super, finde ich gut.
Ja, da ist Hidalgo ganz weit vorne.
Ja, finde ich super. Weil ich merke auch so, wenn ich durch die Stadt laufe, sind so viele Autos. Ich habe kürzlich erst Patrick, unserem Kollegen hier, gefragt, kommen wir jemals dazu, so wie bei Waffen, so eine Rückgabeaktion zu machen? Also, dass Leute ihre Autos zurückgeben müssen, dass sie verschrottet werden müssen, weil wir haben wirklich objektiv viel zu viele Autos auf den Straßen.
Chips, Klöße, Pommes, Kartoffeln hierzulande erstmal nicht knapp, trotz Krise in Nachbarländern.
Oh, das macht mir Angst.
Das habe ich auch
gelesen. Ich liebe Kartoffeln und Chips und alles, was man damit machen kann.
Aber es wurde beruhigt. Es ging ja um spezielle Kartoffeln, die zur Stärkegewinnung, was weiß ich was. Ich glaube, die meisten Chips, die meisten Kartoffelspeisen sind sicher. Aber es ist natürlich
sind ohne Kartoffeln.
Aber es ist natürlich ein Kartoffelland Deutschland.
Wusstest du, dass zum Beispiel Pringles, dass das irgendwie so künstlich zusammengestellt ist? Habe ich letztens gelesen.
Glaub, die machen das aus den Resten von den KFC-Chicken.
Oh mein Gott, hör auf.
Früherer Schießstar Felix Neureuther zahlt für schlechte Noten in Religion.
Wie er zahlt für schlechte Noten?
Seinen Kindern Geld.
Echt?
Ja.
Wenn sie schlechte Noten haben in Religion, zahlt er ihnen Geld?
Ja.
Ehrenmann.
Ja, hat was.
Finde ich gut.
ARD Deutschland-Trend. Zufriedenheit mit Kanzler Scholz auf Rekordtief.
Ja, ich weiß nicht, meinst du, man merkt irgendwie, dass dieses Rumscholzen dann vielleicht dann doch nicht so gut funktioniert? Bei Merkel hat es gut funktioniert, wenn sie rumgemerkelt hat. Hm. Aber bei Scholz funktioniert es irgendwie nicht so gut, wenn er so rumscholzt.
Ja, ich glaube, dass wir uns in einer neuen Ära befinden. Aber bei diesen Umfrageergebnissen, ja, bin ich mir auch immer nicht so sicher.
Maroder Konzern. Bahnvorstand erhält 5 Millionen Euro Bonus für 2022.
Das ist sensationell. Also alles, wirklich alles verkacken, was du verkacken kannst. Also wirklich das Ding kaputt machen. Und du verdienst trotzdem Geld daran, weil die sich einen cleveren Trick ausgedacht haben, wie sie mehr Geld verdienen. Weil du nämlich quasi Erfolgen woanders kumulieren kannst, um dann trotzdem quasi zu sagen, ich habe doch eigentlich ganz gut abgeliefert. Das heißt, du kannst sehr, sehr schlecht bei der Pünktlichkeit sein, aber sehr, sehr gut woanders. Und damit ist das irgendwie alles gut. Also völlig irre. Irrer Laden.
Google Suchtrends des Jahres 2023. Harry Kane vor Taylor Swift, Rammstein vor Lützerath.
Who the fuck is Harry Kane?
Das ist ein Fußballer.
Siehst du, er hat natürlich einen wunden Punkt erwischt. Ich dachte, Taylor Swift ist auch Person des Jahres. Zu Recht, muss man sagen, die war wirklich all year present. Mhm. Aber Harry Kane kann ich wirklich. Die Leute suchen nach Harry Kane. Warum? Ist er besonders hübsch?
Veranstalter sagt, es sind zu wenige. Tausende demonstrieren in Berlin gegen Antisemitismus und Hass.
Es hat aber auch geregnet an dem Tag. Das klingt jetzt wie so eine banale Ausrede.
Ja, aber Regen ist scheiße.
Aber ne, Sonntag und einfach Pech gehabt mit Petrus. Aber nein, das Thema ist zu wichtig. Ich finde auch, dass zu wenige Menschen, insbesondere in unserem Land, auf die Straße gehen gegen Antisemitismus. Es müssten Millionen sein, statt ein paar Tausend.
Das war noch bei der letzten Demo, wo es keine Regen gab, waren auch nicht.
Genau, und die Bundestagspräsidentin hat die Schirmherrschaft übernommen jetzt für den Sonntag. Also ich war nicht da, weil ich in Oslo war, aber unser Team war da.
Hotel Ritz in Paris, Diamantring in Staubsaugerbeutel gefunden.
So, das Spiel ist vorüber. Du wolltest noch irgendwas zu sprechen.
Nächste Woche kommt Jago da und ich habe heute schon ihre Stimme gehört und sie hat ja eine der schönsten Stimmen, die wir haben in Deutschland.
Mega Stimme.
Und ich freue mich so auf sie, weil es wird ja die letzte Sendung nächste Woche. Wir machen ja mehrere. Ja. Und dass Jagoda da ist, das ist für mich ein Höhepunkt.
Das ist toll. Vor allem, ich habe das Gefühl, ich verbringe auch gerade sehr viel Zeit mit Jagoda, war mit ihr bei Apokalypse und Filtercafé und letzte Woche bei Freiheit Deluxe, ist auch ein sehr schönes Gespräch geworden, könnt ihr gerne reinhören.
Da haben wir unseren German Dream ein bisschen auseinandergenommen.
Wir haben über German Dream ein bisschen gesprochen.
Genau.
Nochmal auseinandergenommen nach dieser German Dream-Rede. Aber
wer euch als Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. Nein, aber ich liebe es, ja.
Entschuldigung, du bist als positives Beispiel quasi, gehst du aus dieser Geschichte raus.
Ja, okay, dann bin ich ja beruhigt.
Also du bist ja die Einzige, die in diesem German Dream arbeitet, in diesem komischen Land.
Nee, nicht mehr. Wir sind jetzt viele.
Gott sei Dank. Ja. Naja, die Hauptkritik ist ja quasi, dass das von uns kommen muss.
Ja,
also, dass die, wie krass das irgendwie machen müssen und dass irgendwie dann, keine Ahnung, der Bundeskanzler vorbeikommt und ein bisschen Glanz dann ab von eurer Arbeit quasi nimmt. Aber irgendwie eigene Initiativen gibt es da irgendwie nicht. Also, ich finde es schön, wenn die Bundesrepublik Deutschland einen German Dream aus.
Die werden jetzt ja hoffentlich auf den Weg gebracht.
Guck, da haben wir vielleicht hier eine News. Das, darüber würden wir uns doch freuen, weil das wäre echte Action.
Und wir haben auch spannende Gäste wieder im nächsten Jahr.
Wir machen nächstes Jahr weiter, richtig. Wir haben da auch schon Gäste, kann man ja noch nicht zu viel verraten, weil kann auch sein, dass die sich in letzter Sekunde zurückziehen.
Felix Lobrecht muss auf jeden Fall noch kommen.
Der muss auch noch kommen.
Aber der ist jetzt gerade in Kurdistan.
Ja, aber nicht mehr lange hoffentlich. Er kommt hoffentlich zu Weihnachten.
Du, der war in unserem Heiligen Tempel, das hat mich sehr berührt. Bei uns im Heiligen Tempel kann man sich was wünschen. Das sind ganz tolle Rituale und Zeremonien.
Und er hat sich gewünscht, bei uns im Podcast zu sein.
Nein, er nicht. Er hat sich was anderes gewünscht, aber ich habe mir das dann gewünscht.
Enttäuschend, okay. Felix, komm zu unserem Podcast. So, das war's.
Ja.
Diese Woche, Takalomberos. Nächste Woche ist unsere Weihnachtssendung. Da beantworten wir eure Fragen. Also bitte schickt uns eure Fragen über Instagram oder per E-Mail takalomberos@andan.work.
Kommst du mit Weihnachtspulli?
Ich komme mit einem Weihnachtspulli. Ich habe mir schon was ausgesucht.
Sehr schön.
Das wird ein richtiges Cringe-Fest hier, ich kann es euch versprechen. Deswegen schaltet ein, wenn es wieder heißt
Takalomberos.
Tschüssikowski.
Ciao.
Ciao, Kakao.
Oh Gott.
Peace out, Tupac.
Nein, bitte nicht.
Takal und Beros ist ein Andan Original mit Düzen Takal und mir, Keschrau Beros. Redaktion Paula Cornelius, Georg Schmidtmann und Patrick Stegemann. Technische Produktion und Sounddesign Henk Heuer und Marta Gerosa. Titelmusik Jakob Ilja mit Originalmusik von Benjamin Drees. Cover von Ram Studio. Unsere Executive Producer sind Patrick Stegemann und ich, Keschrau Beros. Falls euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und den Kanal abonniert. Für weitere Informationen zu unseren WerbepartnerInnen schaut bitte in die Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Der 7-1 Audio Podcast-Tipp.
Stopp, 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 stopp. Die Folge ist noch nicht vorbei.
Nein, wir haben nämlich noch einen Tipp für euch. Ich bin Lynn.
Und ich bin Leo. Und falls ihr jetzt noch weiter hören möchtet, also weiter Podcast-Material auf die Ohren bekommen wollt,
dann haben wir die spannendsten, die verrücktesten und vor allem die gruseligsten Geschichten für euch. Wir machen den Podcast Mord of X und erzählen True Crime Stories.
Ja, das können absurde Mordfälle sein oder rätselhafte Cold Cases. Es geht um mysteriöse Sekten, um Mafiafälle, historische, psychologische Fälle und die größten Plot-Twists, die sich keiner ausdenken kann, außer das wahre Leben. Eine Folge, die wir gerade aufgenommen haben, ist über einen Fall, der hat mich schon seit Jahren beschäftigt.
Ja.
Die Geschichte hat mich noch nie losgelassen. Und zwar ist das die von Lars Mittang. Vielleicht habt ihr davon auch schon mal gehört oder was gesehen, denn es gibt ein sehr berühmtes Video an einem Flughafen, auf dem man einen jungen Mann aus dem Gebäude rennen sieht. Und danach ist er einfach verschwunden.
Ihr müsst euch vorstellen, es war ein junger Mann, der ist nach Bulgarien gefahren mit seinen Freunden, wollte dort Urlaub machen, feiern, trinken, das Leben genießen und er ist spurlos verschwunden. Was dahinter steckt, wer Lars etwas angetan haben könnte, darüber sprechen wir bei Mord of X.
Oder unbekanntere Fälle wie der Barfußbandit oder der Dating Game Killer, die ihr alle euch nicht entgehen lassen solltet.
Also hört jetzt rein und abonniert am besten auch den Podcast. Jeden Montag gibt es eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt.
Viel Spaß beim Hören!